Da sieht er den Psalm nochmal, brauche ich jetzt nicht noch einmal vorzulesen. Finde ich noch schön. Könnte man noch mehr so machen, den Bibeltext gerade in die Anbetungszeit einbauen. Danke euch vielmals. Und viel mehr, als was wir gesungen haben in diesen Liedern, müsste man eigentlich gar nicht mehr sagen dazu. Wie es der Benno schon gesagt hat, werdet ihr heute auch Gelegenheit haben, euch zu beteiligen. Ich werde zweimal das Wort freigeben, nach dem ersten kurzen Predigteil. Darf, wer möchte, einen Gedanken oder ein Erlebnis zu dem Psalm 27 weitergeben. Und am Schluss, nach der Predigt, werde ich das Wort nochmal freigeben, dass wenn jemand, der sonst vielleicht ein Erlebnis hat, der jetzt nichts mit dem Psalm zu tun hat, aber etwas erlebt hat, das er gerne mit uns teilen will, wird auch Gelegenheit sein. Wenn man den Psalm so liest, fällt ihm auf, da sehen wir ihn noch als Ganzes, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein. He? Wenn man den so liest, merkt man, dass der Text wie vier verschiedene Arten von Aussagen enthält. Und wenn man das so einfärbt, die entsprechenden Sätze farblich markiert, merkt man, dass die vier Themen abwechslungsweise immer wieder im Verlauf des Psalms vorkommen. Und das sieht für mich so aus, wie wenn er an dem herum studiert, wie wenn er das reflektiert, vielleicht auch ringt vor Gott, wer weiß. Weil das erste von diesen Themen, wo immer wieder vorkommt, ist am David seine Not und seine Bedrängnis. Der David redet mehrmals von seinen Feinden, die ihn bedrohen und bedrängen. Und das ist nicht irgendwie symbolisch gemeint, sondern der David ist in seinem Leben mehrmals tatsächlich sehr ernsthaft in Gefahr gewesen. Er hatte wirklich Feinde, die ihm nach dem Leben trachtet he. Zuerst ganz persönlich, wo der Saul ihn aus Eifersucht verfolgt hat und wollte umbringen. Und später, als er König war und Heerführer von Israel, in verschiedenen Kriegen, wo er ernsthaft in Gefahr war. Wie ist jetzt das bei uns? Ich denke, die meisten von uns haben ja nicht so Find. Wir haben vielleicht manchmal jemanden, der uns bescheissen will oder so etwas, aber so Find wie der David, der uns nachstellen, haben wir ja eigentlich meistens nicht. Aber ich denke, wir dürfen das ja auch weiterfassen. Was für ein David hier befinden sie, wo ihm verfolgen, das kann für uns Gegenwind sein in unserem Leben. Schweres, wo wir damit konfrontiert werden. Oder das Weltgeschehen, das uns Angst macht. Oder Situationen, die wir haben im Alltag, die unangenehm sind oder bedrohlich. Die uns herausfordern und uns Angst machen. Im Vers 5 redet er da vom Tag des Unglücks. Andere Übersetzungen schreiben dort böse Zeiten. Oder schlimme Zeiten. Der David hat auf Gott vertraut. Und trotzdem hat er Bedrängnis erlebt. Trotzdem hat er Tage vom Unglück erlebt. Auch Menschen, die Gott kennen und sich von ihm leiten lassen, erleben manchmal böse oder schlimme Zeiten. Das war ganz offensichtlich beim David schon so gewesen und ist bis heute nicht anders. Aber, da kommt ein grosses, göttliches Aber, das wird in diesem Psalm sehr deutlich. Gott lässt uns in solchen Situationen und Zeiten nicht allein. Wenn wir nämlich den ganzen Vers 5 lesen, heisst es da: Denn er wird mich am Tag des Unglücks, und der Tag des Unglücks kommt einmal, vor dem bewahrt uns Gott nicht immer, Er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Und das ist das zweite Thema, das sich in diesem Psalm immer wieder wiederholt. Geborgenheit und Zuversicht in der Bedrängnis drinnen und am Tag vom Unglück. Das zieht sich durch vom Anfang bis am Schluss in diesem Psalm. Und er fängt ja auch gerade so an, am Anfang, in den ersten, im Vers 1, 2 und 3. Wenn wir das dann noch ein bisschen grösser anschauen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Oder im dritten Vers, selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Wenn man jetzt die zwei Sätze so liest, könnte man vielleicht ja auch fragen, David, ist das ehrlich? Der David wird massiv bedroht und hat keine Angst. Ist er ein Superheld gewesen? Dürfen wir, wenn wir auf Gott vertrauen, keine Angst haben? Ich glaube, beides ist es nicht. Der David hat sicher auch manchmal Angst gehabt. Und das bringt er ja auch in anderen Psalmen zum Ausdruck. Er war kein Superheld gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir nie Angst haben, wenn wir irgendwo in einer bedrohlichen Situation sind. Dass uns etwas Angst macht, das können wir manchmal nicht verhindern. Aber ich glaube, wenn wir den Vers 3 anschauen, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Ich glaube, die Angst kommt manchmal, aber sie soll uns nicht ausfüllen. Sie soll nicht unser Herz füllen und unser Denken und Handeln bestimmen. Eine Situation kann uns Angst machen, aber es soll nicht dabei bleiben. Wir wollen lernen, damit so umzugehen, wie es der David gemacht hat. Die bedrohliche Situation nicht ignorieren, nicht kleinreden, aber Gott mit einbeziehen. Nicht nur auf das Problem schauen, sondern auch auf Gott und seine Möglichkeiten. Und wenn man sieht, die Zuversicht, die David hatte, trotz der Finden, die ihm nachgestellt haben, dann kann man sich ja fragen, woher nimmt er denn die Zuversicht? Aus was nährt sich seine Zuversicht in der schwierigen Situation drin? Und ich denke, die kommt zu einem grossen Stück auch aus seiner Erfahrung. Er kennt Gott und hat seine Hilfe schon erlebt. Und das hat er ja im Vers 9 auch gesagt. Du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. David hat schon erlebt, dass Gott ihm geholfen hat und er hat es nicht vergessen. Wir sind manchmal so schnell drin, es zu vergessen, aber wir wollen uns auch immer daran erinnern, wenn wir Gottes Hilfe erlebt haben. Und mir persönlich hilft es, wenn ich das aufschreibe, wenn ich für etwas gebetet habe, Gott hat mir eine Antwort geschenkt. Oft mache ich es nicht, aber manchmal schreibe ich mir das auf und dann kann ich dann auch mit dem David sagen, Gott, ich habe schon so manchmal deine Hilfe erlebt. Und ich denke, seine Zuversicht nährt sich auch daraus, dass er auf Gottes Zusagen und Verheißungen vertraut. Er glaubt ihm einfach, weil Gott Gott ist. Da David glaubt daran, dass Gott zu ihm steht und ihm beisteht, auch wenn er ihm die Schwierigkeiten zumutet. Einerseits die Bedrängnis und andererseits die Geborgenheit und Zuversicht, die uns in diesem Psalm entgegenkommen. Und jetzt möchte ich euch fragen, wenn jemand von euch möchte einen Gedanken weitergeben zu diesem Psalm oder auch ein Erlebnis in diesem Zusammenhang, dann ist jetzt die Gelegenheit da. Es soll sich niemand gedrängt fühlen, aber wer Freude hat, etwas mitzugeben, jetzt wäre die Gelegenheit. Der Benno hat schon das Mikrofon in der Hand. Wer möchte etwas mit uns teilen zum Psalm 27?
Im September 92 habe ich mich durch Glaubenstaufe gemeint auf Nola. Und ich habe den ersten Vers vom Psalm 27 habe ich mit auf den Weg bekommen. Und ich habe das schon oft in Anspruch nehmen.
Müssen und dürfen. Danke. Wir können jetzt immer links und rechts, dann hat der Benno sein Fitnessprogramm.
Ich habe heute Morgen gerade etwas so herzig, oder so hat mir so geholfen, mit dem Vers. Kannst du noch eine Folie weiter, Fabian? Mit dem Angesicht. Ah ja, oben, im Vers 8. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Heute Morgen ist der Tim Abby am Aufbauen gewesen. Und mir ist das Bild so in den Kopf gekommen mit dem Elias. Weil der Elias hätte einfach auf den Stühle hocken und nachher sagen: Papi, wieso bist du nicht bei mir gewesen? Du hast mich allein gelassen, du hast dich nur um Technik gekümmert und ich musste da warten und niemand war bei mir gewesen. Und der Elias hat sich aber anders entschieden und ist einfach die ganze Zeit am Tim hinten drin gelaufen. Und das war so ein schönes Bild gewesen, so eben, wir, manchmal ist auch unsere Aufgabe, das Angesicht zu suchen, die Nähe suchen von Gott. Er ist da. Ja.
Elias predigt schon, ohne ein Wort zu sagen. He?
Am 27.07.1973 ist mein Neffe auf die Welt gekommen und ich durfte Gott werden. Und seither bedeutet mir der Psalm immer speziell etwas. Und in der Ferien in Davos sind wir in die FEG gegangen und dann war Compassion dort. Und mein Gottenbub ist ja jetzt schon 51 und dann haben sie geheissen, wollen sie auch Paten werden von jemandem. Und da habe ich gesehen, dass ein Bub, 7-jährig, auch am 27. Juli geboren wurde. Und dann nachher, seither bin ich jetzt Gotti von dem Joel. Also 27.
Wo vor etwas mehr als einem Jahr mein Vater gestorben ist, bin ich eine Woche nach seinem Tod angemeldet für das erste Mal in meinem Leben in so einem Wochenende der Stille. Und ich bin ja sonst nicht so eine Stille. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht, aber ich habe mich auch gefreut darauf. Und ich bin in diesem Bus gesessen und war eigentlich sehr, sehr traurig gewesen und habe gedacht, ich habe so Angst vor dem Wochenende. Und ich kann gar nicht mir vorstellen, dass Gott mit mir reden will, durch die Trauer durch. Also, ich bin eigentlich voller Trauer dort aufgegangen und dachte, das ist eigentlich im Vordergrund, ich kann gar nicht auf Gott hören. Und dann ist ein junges Pärchen vor mir gesessen und hat ganz intim miteinander geschwätzt, direkt vor mir im Bus. Und die haben immer miteinander geschwätzt und das hat mich so berührt, ich weiss nicht mehr wieso, und ich habe kein Wort verstanden, was sie gesagt haben. Ich bin ganz nah, ich bin extra führen gelernt und ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber sie haben sich gegenseitig verstanden. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott mir genau sagt, komm in meine Nähe, ich will mich nicht verbergen von dir. Und dann, ich habe gedacht, ich steige aus dem Bus raus und fahre gerade wieder heim. Und dann nachher ist das Pärchen vor mir hergelaufen, auch in das Wochenende der Stille. Und ich dachte, das ist ein Zeichen. Und Gott hat wirklich zu mir geredet, auf ganz spezielle Art in dieser Zeit, wo ich nicht durfte reden, wo nur er hat können reden und es war so eine Bestätigung, so wunderbar.
Früher im Militär konnte ich Patrouillenläufe machen. Das war sehr interessant. Heute ist es so, dass ich ein paar hundert Meter laufen kann und dann muss ich wieder absitzen. Das ist eine Erfahrung, die ich mache, die ich auch sehe im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16. Wird auch davon geredet, dass unser äußere Mensch zerfällt, zerbricht. Aber der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Ich erlebe das. Mit bald, ja, mit 90 zerfällt der Körper. Ich kann nicht mehr alles machen. So vieles ist nicht mehr möglich. Aber wir dürfen erleben, dass der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Dass wir Freude haben, zusammen Rosmarie und ich, dass wir Zeit haben zum Beten. Das ist ein Riesengeschenk.
Steht ja im Vers, mein Herz ist nicht von Angst erfüllt. Und als ich das gelesen habe, jetzt gerade heute Morgen, habe ich gedacht, ja, also doch, hier und da will es mich überfallen. Und dann ist eben mir wichtig geworden, es kommt nicht darauf an, dass wir nie Angst haben, sondern wie reagiere ich darauf. Und das hat mir jetzt geholfen, wie du, Stefan, das ausgeleitet hast. Ich will danken, dass mir Gott einfach auch da hilft, dass man richtig reagiert auf solche Gefühle, die uns nur runterreissen.
Der David sagt in einem Vers, ich wiederhole in meinem Herzen, und was eben der Herr sagt. Und das ist für mich auch etwas, wo mir immer wieder hilft, weil manchmal, ja, dann kommen auch Ängste bei mir, so das Weltgeschehen, weiss ich was alles, oder Verfolgung, keine Ahnung, was alles könnte kommen. Und dann finde ich es immer wieder so wichtig, eben lasse ich dem einfach Raum, lasse meine Gedanken gehen in eine Richtung, wo es mich eben völlig runterzieht und wo es mir nachher nicht gut geht, oder rede ich zu meinem Herz und sage, hey, stopp. Ich will dem Herrn vertrauen, auch wenn ich manchmal eben Angst habe. Und dann steht im Jesaja 12, eben, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Das habe ich einmal erzählt, eben das kürzeste Gedicht, das ich kenne in der Bibel, das ich mir behalten konnte. Und das ist wie ein Willensentscheid, wo ich auch merke, eben, ich will nicht einfach freien Lauf lassen, sondern wie der David sagt, ich will mich erinnern an all die Zusagen, die der Herr macht, weil sein Wort ist wahr und ich darf ihm vertrauen.
Vor vielen Jahren, eine von den ersten Trauungen, die ich hatte, hat das Paar den ersten Vers gewünscht als Grundlage zur Traupredigt. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Es ist das Pärchen, das ich trauen durfte, wo wir am besten über die meisten Kontakt haben seit mehreren Jahrzehnten. Und der Vers ist uns durch das immer wieder bewusst wurde. Und vor allem ist mir in all den vielen Situationen, die wir mit dem Paar erlebt haben, die haben ganz, ganz schwere Zeiten durchgemacht. Sie sind auch angegriffen worden, sehr angegriffen worden. Sie haben auch ein Kind verloren. Und in all diesen Zeiten haben sie immer den Herr vor Augen gehalten. Und ich denke, das ist ganz ein entscheidender Punkt, dass wir den Psalm umsetzen können. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Dass wir wissen, wer unsere Zuflucht ist, wo wir hergehen können, in guten, aber auch in ganz schwierigen Zeiten. Von dem her habe ich auch zu dem Psalm und zu dem ersten Vers eine spezielle Beziehung.
Danke vielmals für die wertvollen Gedanken und Erlebnisse, die ihr mit uns geteilt habt. So wird das Wort lebendig, wenn wir eben auch voneinander hören, was es für uns bedeutet, was wir mit dem schon erlebt haben. Wir haben vorher gesehen, es sind verschiedene Themen, die immer wieder vorkommen in diesem Psalm. Not, Bedrängnis, aber auch Geborgenheit und Zuversicht. Und das Dritte, was wir finden, sie am David seiner Gebet. Mehrere Gebete da markiert. Was ich spannend finde an diesen Gebet, sind seine Anliegen. Für was das er betet. In diesem Zusammenhang finde ich das überraschend. Und wir haben ja schon letzten Sonntag in dem Text, den wir miteinander nach dem Brunch angeschaut haben, haben wir auch schon ein überraschendes Gebetsanliegen gesehen. Wer erinnert sich noch, wer weiß, was ich meine? Letzten Sonntag im Brunch-Gottesdienst ein überraschendes Gebetsanliegen. Und jemand drauf. Vielleicht seid ihr gar nicht bis dort runter gekommen. Es war eigentlich am Schluss von dem Text, den wir angeschaut haben miteinander. Genau, wir haben Post und Geschichte 4 gelesen. Dort ist es darum gegangen, dass ja der Petrus oder Johannes eingesperrt wurden. Und er hat ihnen die vom Hohen Rat gesagt, ihr dürft nichts mehr von Jesus erzählen, haben ihn es verboten. Ihr dürft nichts mehr sagen. Ihr müsst still sein. Und dann sind sie zurück in die Gemeinde. Und dann haben sie miteinander gebetet. Und ich hätte jetzt an ihrer Stelle gebetet, Herr, hilf, dass wir nicht mehr eingesperrt werden. Bewahr uns. Aber sie haben gebetet, gib uns Mut, dass wir trotzdem weiter von Jesus erzählen. Ich habe das so spannend gefunden. Und jetzt hier, wenn wir jetzt David anschauen, ich in seiner Situation hätte ganz sicher als erstes gebetet, Herr, hilf mir gegen meine Feinde. Beschützt du mich, dass wir die nichts anhaben können. Aber sein Gebet für konkrete Hilfe kommt eigentlich erst ganz am Schluss, betet er für die Situation. Das Erste, sein Wichtigste, sein erstes Anliegen im Vers 4, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das ist sein wichtigster Wunsch, sein tiefster Wunsch. Wenn er da davon redet, vom Haus des Herrn, wo er wohnen will, denke ich, dass da nicht das Haus aus Stein oder Holz gemeint ist. Der Tempel hat er ja noch nicht gebaut. Ich denke, er meint damit, dass er in Gottes Nähe sein will. In seiner Gegenwart will er sein und bleiben. Der David will nach bei Gott bleiben. Das war ihm wichtiger als äußerer Schutz und Unversehrtheit. Und das ist doch sehr bemerkenswert, finde ich. Ich habe mich aber auch gefragt, wenn er um das bittet, dass er nach bei Gott bleiben kann, warum betet er denn um das und macht es nicht einfach? Das hat er doch selber in Hand, dass er nach bei Gott bleibt. Warum betet er um das? Ja, ich glaube, er hat es sicher auch in eigener Hand. Vielleicht traut er sich selber nicht ganz, weil es Sachen gibt, die uns von Gott wegziehen können. Besonders gerade Schwierigkeiten, Nöte, böse Zeiten. Wenn Menschen Not erleben in ihrem Leben, kann es zu beidem führen. Entweder, dass wir uns enttäuscht von Gott abwenden oder dass wir umso mehr uns an ihn klammern. Seine Hang umso mehr ergreifen und in unserer Not seine Nähe suchen. Am David sein Wunsch und sein Gebet ist es, dass er alle Tage von seinem Leben, auch in den bösen Tagen, Gott will nach sein, unabhängig von den äußeren Umständen. Und wenn er das bittet, es muss ja vielleicht auch nicht gerade Abfall von Gott sein, wo man nicht will, wo er nicht will, sondern in Zeiten vor Not und vor Bedrängnis ist ja auch unser Fokus entscheidend, auf was wir schauen, auf was wir uns konzentrieren, auf was wir uns ausrichten. Wenn wir nur auf das Problem schauen oder nur auf unsere heutige Weltsituation, dann kann uns tatsächlich die Angst überwältigen. Wenn uns Perspektive auf Gott abhanden kommt. Wir sollen unser Problem nicht ignorieren, aber wir wollen auch und vor allem auf Gott und seine Möglichkeiten schauen. Er hat und behaltet dies und mein Leben in seiner Hand. Der David scheint sich bewusst zu sein, dass ihm die Perspektive auf Gott verloren gehen kann. Und darum betet er, ich will nach bei dir bleiben. Ich will deine Freundlichkeit anschauen und über dich nachdenken. Und nachher kommen noch weitere Anliegen, die er dafür betet. Aber auch der geht es ihm nicht in erster Linie oder zuerst um Schutz und Bewahrung, sondern wieder um Gottes Nähe. Verbirg dich nicht vor mir. Gib mich nicht auf. Verlass mich nicht im Vers 9. Und er da auch schön im Vers 9. Verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Da kommt auch wieder die Nähe und Vertrautheit, die der David mit Gott hat. Er betet nicht zu einem fernen Gott, sondern mein Gott. Und nachher im Vers 11, lass mich deinen Weg erkennen und leite mich auf ebener Bahn. Auch das Gebet ist nicht zufällig da. Weil gerade in Schwierigkeiten und in Drucksituationen sind wir in Gefahr, den richtigen Weg aus den Augen zu verlieren. Und das ist offensichtlich auch David bewusst. Gerade in Drucksituationen ist doch Gefahr gross, dass wir dazu neigen, die Sache selber in die Hand zu nehmen, statt uns von Gott leiten zu lassen. Dass wir vielleicht in einer Situation lügen, statt die Wahrheit zu sagen. Dass wir schweigen, wo wir reden sollten. Oder dass wir unfreundlich sind. Oder dass wir Kompromisse eingehen, wo Klarheit gefragt ist. Weil es in bösen Tagen schnell passiert, falsche Wege einzuschlagen, betet der David, lass mich deinen Weg erkennen, Herr, dass ich so handle, wie du es willst. Zeig mir, wie ich mich verhalten soll, wenn es nicht so läuft, wie ich mir es wünsche. Das ist David sein Gebet. Und nachher erst eigentlich im 12. kommt nachher auch das Gebet für die konkrete Situation. Natürlich, für das sollen und dürfen wir auch beten, wenn uns etwas zusetzt, dass Gott in dieser Situation eingreift und uns bewahrt und hilft. Aber seine ersten Anliegen sind Nähe zu Gott behalten und Gottes Weg erkennen. Das vierte Thema, das wir nachher im Psalm 27 finden, ist das, was der David selber kann und will machen. Seine eigene Verantwortung, sein Beitrag in dem Ganzen sozusagen. Das, was er selber tun will. Und spannend oder vielleicht jetzt schon nicht mehr so überraschend, auch das, was er selber macht, besteht nicht in erster Linie darin, dass er jetzt Massnahmen gegen die Bedrohung ergreift. Sondern auch bei seinen eigenen Aktionen geht es ihm, wie schon bei seinen Gebetsanliegen, wieder zuerst um seine Beziehung zu Gott. Wir haben vorher beim Vers 4, bei diesem Gebet, bei diesem Anliegen, dass er in der Nähe von Gott bleiben will, haben wir gefragt, warum formuliert er das als Gebetsanliegen und macht es nicht einfach selber. Und sein Beitrag dazu, den sehen wir jetzt eben in diesen Vers, den ich vorher gelb markiert habe. Das ist sein Beitrag, was er dazu macht, für die Nähe zu Gott zu suchen. Und wir merken daraus, Nähe von Gott, Nähe zu Gott behalten, ist wie beides. Es ist ein Bitt an Gott, aber es ist auch unsere eigene Verantwortung. Der David fordert sich selber dazu auf, die Nähe zu Gott immer wieder zu suchen. Sei es durch Lobpreis oder im Vers 8, das will ich tun, ich will vor dein Angesicht treten. Das kann im Lobpreis passieren. Aber vor sein Angesicht treten oder die Freundlichkeit vom Herrn sehen, über ihn nachdenken, das können wir auf verschiedene Art und Weise machen. Aber es braucht unseren Willen dazu. Das ist unsere Verantwortung, indem wir uns Zeit dafür nehmen. Zum Beispiel Zeit nehmen, nicht nur in grossen Anführungszeichen, nur die Bibel zu verstehen und unsere theologischen Details zu verlieren, sondern auf Gottes Wesen zu schauen. Die Bibel beschreibt uns in so vielen Worten, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Über ihn nachdenken, wer und wie er ist. Über ihn staunen und ihn bewundern. Das ist eine Möglichkeit, wie wir vor sein Angesicht treten können. Und die Nähe zu Gott, die der David bewusst sucht, wo er aber Gott auch darum bittet, lässt ihn nachher am Schluss zusammen mit der Erinnerung im Vers 9, Gott hat mir schon immer geholfen, lässt ihn nachher eigentlich wie als Fazit sagen, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Bedrohung ist immer noch da, aber die Ausrichtung ist eine andere. Und er fasst Mut, fordert sich auf, Mut zu fassen. In Luther-Übersetzung steht hier das Wort «harre auf den Herrn». Das ist so ein altes deutsches Wort, aber dort ist drin so ein ausdauerndes Hoffen. Nicht gerade beim ersten Widerstand aufgeben. Oder wenn es ein bisschen länger geht, als wir gedacht hätten. Harre, dranbleiben, dran festhalten. Dann dürfen wir wieder neuen Mut haben, weil Gott da ist. Und weil unser Gott der gleiche Gott ist, wie er dann beim David war, dürfen wir mit der gleichen Zuversicht auf Gott hoffen und von dein Herz neuen Mut fassen, weil Gott wird auch dir beistehen, in dem, wo du damit konfrontiert bist. Amen.